Hey Tobias, redest du mit deinem Handy?
Hey, früher noch habe ich es nicht so gemacht, auch weil man immer angestoßen ist. Sachen sind nicht richtig verstanden worden, Sachen sind nicht richtig ausgeführt worden, Antworten sind komisch gewesen. Jetzt habe ich aber ganz neue Sachen ausprobiert, nämlich die Hersteller Google und Apple haben ja ihre Sprachmodelle, ihre Sprachassistenten aufgemotzt. Und über das reden wir heute auch im AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon der Tobias Wolzern
und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Allein 2024, das ist das Jahr der AI-Smartphones. Die Zahl der Geräte, die mit KI-Funktionen ausgestattet sind, die werden sich bis Ende Jahr vervierfacht haben. Das sagt das Marktforschungsunternehmen IDC. Bis 2028 sollen AI-Smartphones gar 70% vom ganzen Smartphone-Markt ausmachen. Eine gigantisch grosse Zahl und für die Hersteller natürlich entsprechend lukrativ. Doch was bringen sie mir als Nutzerin oder als Nutzer solche AI-Smartphones überhaupt im Alltag? Hat es da etwas Nützliches drunter oder ist es einfach viel Blabla von den Herstellern? Siri vs. Gemini, so heisst das Duell, wo wir uns heute in unserem aktuellen Podcast werden widmen.
Tobias, im August hat ja Google seine neue Pixel-Phones vorgestellt und die Pixel-Phones, das sind so wirklich die offizielle Kampfansage als iPhone, auch hochwertig, gross, schön, viel drin. Du hast sie schon können ausprobieren eben und vor allem die AI-Funktionen auch.
Mhm. Man muss auch noch ein bisschen vorausschicken. Kampfansage ist in dem Fall wirklich ein Kampf David gegen Goliath. Der Marktanteil der Pixel-Phones weltweit ist, glaube ich, um die 1%. Also ein unglaublich kleiner
also,
Fisch, wo Google da ist.
Google ist David und Apple der Goliath.
Ja, so kann man das sagen, genau. Ja.
Bei den Handys?
Bei den Handys, ja.
Bei den AIs vielleicht sogar umgekehrt, oder? Oder nicht?
Hey, lass uns doch zuerst einfach mal kurz so über die grundsätzlichen Sachen reden. Wenn man die Geräte vor den Augen hat, kann man auf der Seite den Knopf drücken bei beiden, dann poppt entweder Siri auf oder halt im Fall vom Pixelphone dann Gemini. Bei Apple ist es so, es hat recht schöne Animation. Apple ist ja auch bekannt dafür, um schöne Animationen machen, um schöne Benutzeroberfläche, schönes Benutzererlebnis liefern.
Also mit dem iOS 18, wo ich ja auch schon in der Beta laufen habe, da tut
genau.
so der ganze Bildschirm tut so wabbern, leuchtet
genau, ja.
Und alles gewackelt.
Genau.
Dann.
Bei Google wirkt es ein bisschen billig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es hat eine ähnliche Animation, es ist auch so ein bisschen bunt und wieder ein bisschen farbig, aber es sieht so ein bisschen aus, wie man die Animation auf Wish bestellt hätte.
Ja gut, aber eine Animation selber bringt ja noch nichts. Die Frage ist ja dann, was die AI liefert.
Das ist genau richtig. Ich habe zum Beispiel die neue Screenshots-App ausprobiert. Das ist eine App, die auf dem Pixel-Handy vorinstalliert ist. Und vielleicht zuerst eine Frage, Tibe, wie viele Screenshots hast du auf deinem Handy?
Etwa null. Und zwar habe ich, also natürlich eigentlich auch viel, weil ich Screenshot natürlich alles, aber irgendwann habe ich mir angewöhnt, die Screenshots auch wieder zu löschen, dass die nicht in meiner Library sind. Und beim iPhone, das ich brauche, kann man ja ganz ohne AI einfach in Folder Screenshots und dann alle löschen.
Das ist natürlich sehr löblich, dass du das machst. In meiner Library sind es über 2000. Alles natürlich mal Infos gewesen, die ich eigentlich auch behalten wollte oder auch behalten habe vielmehr. Das Problem ist aber natürlich dann nicht den Screenshot zu machen. Der dauert ja Sekunden. Sondern dann die Infos auch, die dort drauf gespeichert sind, wieder zu finden. Und zwar dann, wenn man sie braucht. Und Google sagt, sie haben jetzt die Lösung dafür.
Das bin ich gespannt, weil ich meine, auch ich, wenn ich etwas screenshotte und dann den wird behalten, dann kann ich via Suchfunktion ja dann den Text analysieren oder irgendeinen Schriftzug an der Wand und ich finde dann relativ viele Züge via Photo Library. Wie ist denn das bei Google gelöst jetzt?
Die App nutzt Gemini Nano, das ist ein Sprachmodell direkt auf dem Handy, um die Informationen in diesen Screenshots zu verarbeiten. Also es kann eben, wie du auch sagst, es kann zum Beispiel Adressen erkennen von Restaurants oder Preise in Quittungen. Es kann aber auch Arten von Objekten erkennen, zum Beispiel einen Schuh, den du gescreenshottet hast, oder einen Rucksack, der dir gefällt. Und dann bietet quasi die App eine Zusammenfassung an und schlägt Aktionen vor, wie zum Beispiel, man kann die Screenshots dann gruppieren oder man kann sagen, verschiedene Sammlungen anlegen, zum Beispiel Geschenkideen für deine Mami oder Geschenkideen für deine Partnerin oder für deinen Partner, die von verschiedenen Quellen entweder dir gezeigt worden sind oder sie dir geschickt haben oder du halt irgendwie ihre Nachrichten screenshottet hast, was eigentlich recht cool ist. Im ersten Moment habe ich so gefunden, oh, okay, aber was passiert denn mit meinen Daten? Mir ist das ganze Desaster auch schnell in den Sinn gekommen. Es klingt natürlich ein bisschen ähnlich wie die Recall-Funktion von Microsoft. Man erinnert sich daran, es hat einen rechten Aufschrei gegeben vor ein paar Wochen. Weißt du dort noch, was passiert ist?
Aha, die Recall-Funktion, ja, das ist ja das, wo Windows dir alle paar Sekunden oder Minuten einen Screenshot macht und ableitet und eigentlich deine ganze Computertätigkeiten aufzeichnet, sozusagen.
Genau, ja. Und im Gegensatz halt zu Recall funktioniert die Screenshot-App beim Pixel-Handy nicht automatisch. Das heisst, es macht logischerweise nicht alle paar Sekunden einen Screenshot von deinem Bildschirm, sondern nur dann, wenn den halt du selber machst. Ich habe das Gefühl, also im Gegensatz zu vielleicht anderen KI-Tools könnte das wirklich nützlich sein im Alltag für viele Nutzerinnen und Nutzer, um so ein bisschen ein visuelles Gedächtnis irgendwie zu haben auf deinem Smartphone. Es gibt einen Haken, die Funktion gibt es nur für Pixel 9 Smartphones. Sicher mal am Anfang, aber kann natürlich auch sein, dass dann später bei anderen Herstellern integriert wird. Google hat ja dort auch zum Beispiel Deals mit Samsung, wo sie immer wieder so Funktionen austauschen.
Aber Tobias, sind wir ehrlich, Screenshots machen mit dem Handy ist jetzt nicht wirklich das Geilste und Killerfunktion, wo ich wahrscheinlich mit dem Pixel will machen, wenn ich mir das für hunderte von Franken dann würde kaufen. Erzähl doch noch ein bisschen, was steckt denn noch für andere AI-Sachen in diesen Geräten drin? Eben, wir haben ja vorher wegen dem Reden geredet. Kann man auch mit dem Pixel jetzt besser reden?
Das ist die Idee und die Funktion ist auch wirklich jetzt gerade freigeschaltet worden. Die heisst Gemini Live. Während der Präsentation haben die Google-Manager auch sehr viel Zeit damit verbracht, um sich dieser Funktion zu widmen. Ich kann sich das so vorstellen, es ist eine Funktion, die einfach ein natürliches Gespräch mit AI ermöglicht. Also man kann dann, wie zum Beispiel mit Tools wie ChatGPT von OpenAI, also dem neuen Sprachmodell, das sie vorgestellt haben, mit Gemini Live über verschiedene Themen reden, Fragen stellen, Ideen brainstormen, Karriereempfehlungen bekommen. Es gibt 10 neue Stimmen insgesamt, die zur Auswahl stehen. Ich finde krass, ist, dass da wirklich recht einen grossen Sprung gegeben hat nach vorne, vor allem was die Natürlichkeit von diesen Stimmen angeht. Das hat es auch gebraucht, denn der Google Assistant, wo es früher noch war, und dann ist es einmal noch kurz zu Bard geworden und jetzt zu Gemini, die haben immer sehr roboterhaft tönt und meiner Meinung nach nicht wirklich überzeugend. Und jetzt hat es eine gewisse Tiefe, diese Stimme.
Du sagst es gerade, es hat ein paar Mal andere Namen gegeben bei Google. Das ist ja irgendetwas, wo man so ein bisschen von der Seitenlinie beobachtet. Apple hat sein Ding Siri genannt und das heisst seit Jahren so. Und bei Google heisst es gefühlt alle paar Monate wieder irgendwie anders. Und eben das Neueste ist jetzt Gemini Live. Gemini gibt es ja schon länger, kann man auf dem Handy oder im Computer brauchen für eben irgendwelche Abfragen. Aber eben bei Live ist sozusagen eine Kontinuität da. Man kann es auf den Tisch legen und wie mit einer Kollegin oder einem Kollegen mit dem Handy reden.
Genau, ja, du kannst es fortlaufen. Also der Screen muss auch nicht an sein. Also es kann wirklich einfach dort sein und du kannst eine Konversation führen mit dem. Ich habe etwa fast eine Stunde in dem neuen AI-Modus mit Gemini plappert, verschiedene Themen natürlich versucht anzusprechen.
Aber die Frage ist natürlich, versteht dann Gemini auch Deutsch oder ist es halt Englisch, weil es aus den USA kommt?
Also Google hat bei der Präsentation gesagt, nein, es ist all die fancy neuen AI-Funktionen sind nur Englisch und können auch nur Englisch. Stellt sich heraus, stimmt so gar nicht. Gemini Live versteht nämlich auch Deutsch und kann auch Deutsch. Er hat zum Beispiel gefragt, kannst du denn Deutsch? Und da war dann die Antwort gewesen.
Ja, ich verstehe Deutsch. Wie kann ich dir helfen?
Dann habe ich eingeworfen, eigentlich sollte das ja noch gar nicht möglich sein. Und dann hat es gefunden.
Stimmt, normalerweise können Sie mich erst in ein paar Monaten auf Deutsch fragen. Aber wir arbeiten sehr hart daran, unsere Sprachmodelle immer weiter zu entwickeln. Deshalb kann ich jetzt schon ein bisschen Deutsch verstehen. Wie kann ich dir helfen?
Das ist natürlich sehr lässig, wenn das Modell weiter ist als Marketing, sozusagen, von Google. Jetzt noch die weitere Frage, Schweizerdeutsch?
Habe ich versucht, hat es ziemlich gepackt und ziemlich Mühe gehabt.
Wegen deinem St. Galler Dialekt?
Vielleicht wegen meinem Akzent, ich weiß es nicht. Ja. Auf die Frage, ob es den Schweizerdeutsch versteht, hat es einmal gesagt, kommt drauf an, wirklich aber so in einer sehr schnellen, sehr krassen, abgehackten Version. Und dann ist der Chat dreimal hintereinander abgestürzt. Also ich habe darauf geschlossen, nein, es kann wieder,
ja. Also da muss man ja sagen, wenn wir schnell einen Exkurs machen zu ChatGPT, zu der App, da kann man relativ, schon im alten Sprachmodell, kann man relativ easy auf Schweizerdeutsch mit der Dame im Handy kommunizieren. Verstehen tut sie es relativ gut, reden tut sie so ein bisschen wie die alte deutsche Tante, die vor ein paar Jahren in die Schweiz gekommen ist. Aber vielleicht wird das Google auch noch schaffen. Ich meine, sie haben ja genug Entwickler am Standort Zürich und wissen eigentlich, wie Schweizerdeutsch würde funktionieren.
Man muss auch noch sagen, auch die deutsche Version von Gemini Live hat noch nicht so eine schöne neue Stimme wie auf Englisch. Also dort wird sicher dann auch noch dran geschafft. Ja, ich habe über verschiedene Themen versucht, auf Englisch dann mit Gemini Live zu reden. Über belanglose Sachen, aber auch versucht, die Grenzen ein bisschen auszuloten. Versucht, über Gewalt zu reden, über Sex, über Drogen. Dort blockt es aber ziemlich schnell ab. Auch dann sogar, wenn es eigentlich um Schadensminderung geht. Einmal betont, hat er ja betont, dass sie keinen medizinischen Rat erteilen kann. Finde ich eigentlich noch recht gut.
Okay, und der ganze Spass, ist der gratis oder kostet etwas? Meistens ist ja, muss man immer zahlen, wenn es um AI geht.
Das ist auch da so, zumindest früher oder später. Eigentlich ist es so, dass man ein Google-Abo braucht. Es kostet 20 Stutz im Monat. Wer sich aber ein neues Pixel Pro anschafft, bekommt in den ersten 12 Monaten das Abo gratis. Dann aber muss man zahlen. Und Google hat aber auch angekündigt, dass Gemini Live in weiteren Sprachen verfügbar sein wird. Und, was ich einen ziemlichen Power-Move finde, in den kommenden Wochen sollte Gemini Live auch aufs iPhone kommen. Also wahrscheinlich just in dem Moment, wo Apple dann seine eigenen KI-Funktionen ausrollen wird. Für ihn spannend.
Also musst du eigentlich das Google-Handy gar nicht kaufen, um diese Funktion zu nutzen, wenn du dann willst?
Das ist es so, ja.
Wir haben über die Screenshots geredet, die das Handy analysieren kann. Wir haben über die Stimme geredet. Was sind denn die anderen AI-Funktionen, die im Pixel stecken?
Also, was es zum Beispiel auch schon hat, ist Pixel Studio. Das ist eine Funktion, die Teil von der neuen Handys ist. Und mit der kann man Bilder generieren, und zwar direkt auf dem Handy selber. Wir konnten die Beta-Version ausprobieren. Und zuerst muss man, bevor man überhaupt loslegen kann, muss man ein AI-Modell abladen. Das ist sicher ein paar Gigabyte gross, wie sich der Speicherplatz verändert hat. Und man braucht also genug Speicher, um diese Funktion zu nutzen. Was mich noch erstaunt hat, obwohl es eigentlich lokal laufen müsste, braucht die App dann doch eine Internetverbindung, damit sie funktioniert. Schlussendlich funktioniert es dann aber genau gleich wie andere Bildgeneratoren auch. Also man tippt einen Prompt ein und dann spuckt es etwas aus. Es dauert etwa 3 bis 4 Sekunden, bis die App das Ergebnis anzeigt. Finde ich recht schnell. Und man kann verschiedene Stile auswählen, zum Beispiel Pixelgrafik, Zeichnung, Comic, 3D und dann sich so verschiedene Stile aneignen.
Du hast dich ja schon früher sehr viel mit der Bildgenerierung beschäftigt, Midjourney, DALL-E. Wie findest du es so im Vergleich?
Es ist natürlich kein Midjourney, logischerweise, weil es auch lokal funktioniert und auf einem lokalen Modell funktioniert. Und man sieht diese Sachen auch an, dass es AI-generiert sind. Finde ich aber auch gut. auch da hat es gewisse Grenzen gesetzt. Ich habe zum Beispiel versucht, Sachen zu generieren, zum Beispiel Russland, wo ein Nachbarland mit Nuklearwaffen angreift.
Also rein hypothetisch?
Rein hypothetisch natürlich. Hat KI nicht wollen generieren. Überall scheint es dann aber doch noch nicht ganz richtig anzugehen. Zum Beispiel habe ich versucht, eine Stadt zu erzeugen oder eine Stadt zu generieren, die in Flammen steht. Und dann habe ich es sogar mit einer konkreten Stadt versucht, nämlich mit Paris. Und dann hat es mir den Eiffelturm ausgespuckt, der brennt.
Okay.
Ja. Mit Zürich aber wiederum hat es dann nicht geklappt. Was ich auch versucht habe, ist, ich habe einen Prompt, einen Roboter-Katz mit Pixel-Sonnenbrille, wo ein Schild aufhebt, wo Prompt Zero drauf steht. Klar ist, mit Text hat die Google AI auch noch ziemlich Mühe. Einmal ist drauf gestanden Pripit Zero, einmal Prop Zero oder einmal einfach einen kompletten Kauderwelsch, den man nicht einmal können entziffern.
Also das mit dem Text ist ja sowieso bei vielen Sprachmodellen so, dass es Mühe hat, die zu generieren, und zu meiner Schande muss ich eingestehen, dass Grok von Twitter noch dort fast am besten ist. Bei den Pixel-Tests, wo ja das Handy nicht nur du bekommen hast, sondern auch noch andere Textjournalisten, habe ich noch eine geile Funktion entdeckt, und die heisst irgendwie Add Me, und du kannst, glaube ich, wenn du keine Kollegen hast oder zu wenig Kollegen hast, kannst du einen Fotograf faken, der dich dann sozusagen reinschneidet in ein Gruppenbild. Oder erzähl doch mal, wie funktioniert das?
Genau, dann? Die Idee ist, also so zumindest hat Google gesagt, dass man nicht ein Handy an einem Ort irgendwelchen Leuten in die Hand drücken muss, die dann ein Bild machen von einer Gruppe, so wie wir es halt früher gemacht haben oder ich es eigentlich auch immer noch heute mache. Die Idee ist quasi, okay gut, wir sind jetzt drei Leute und wir möchten alle aufs Bild, aber wir möchten das Telefon nicht jemand anderem geben, dann posieren mal zwei Leute und dann framet man die so, dass links oder rechts zum Beispiel noch ein bisschen Platz hat, drückt einmal ab und dann wechselt die Person, die das Foto gemacht hat, den Platz mit jemandem, der auf dem Bild ist, und der, der auf dem Bild war, nimmt dann nachher das Telefon in die Hand, kann das so framen, dass die dritte Person dann auch drauf ist, macht dann nochmal ein Bild und dann macht Google AI ein Gruppenbild drauf, wo alle drei Leute drauf sind. Also nur da draus, das klingt wohl auch kompliziert, also zum Schreiben.
Mit riesem, mega technischen Aufwand.
Absolut, ja.
Ist jetzt das Problem gelöst worden, dass du irgendeinen Passant musst fragen, eben schnell ein Foto.
Ja, eben die Frage ist es ein Problem gewesen? Oder ist es irgendwie ein US-Ding, dass das die Leute nicht gerne machen, ihr Telefon nicht aus der Hand geben?
Ja, vielleicht rennen die USA die Leute gerade weg, wenn du das Telefon in die Hand drückst. Also, ich meine,
Handy. Mein Sinn und Zweck ist ja, du musst das Handy nicht einmal entsperren, um ein Bild zu machen. Du kannst es ja jemandem einfach in den Kameramodus reingeben, und wenn er dann wollen, Unfug damit treiben, müsst ihr es immer noch entsperren. So, super weird.
Ist wahrscheinlich auch ein Showcase, was mit AI und Bildgeneration alles möglich ist.
Mhm.
Was sind denn andere Sachen, die man mit AI machen kann im Pixel? Bildmäßig.
Ja, genau. Es hat den Magic Editor, den hat es eigentlich bisher schon gegeben, auch bei den alten Geräten. Neu aber eine Region auswählen, wo man verändern möchte. Dann zum Beispiel halt, man hat eine Landschaft fotografiert mit Bergen und dann hat es eine Strasstüre, und aus dieser Straße kann man dann zum Beispiel einen Fluss machen. Oder man kann ein Blumenfeld machen, wo vorher irgendwie Abfallsäcke gestanden sind, zum Beispiel. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Fan davon, um reale Situationen zu verändern. Es stellt sich dann halt immer noch die Frage, ist das wirklich noch ein Bild oder nicht?
Oder Zeichnung, ja. Also ich nutze Bildbearbeitung auf dem Handy so ein bisschen filtermässig, also um ein bisschen Kontrast rauszuholen oder ein bisschen die Farbe vielleicht ein bisschen intensiv machen.
Ja, oder einen neuen Zuschnitt vom Bild oder so, da ist ja alles.
Genau, aber auch schon so Sachen wie irgendwie, ich weiß auch nicht, meine Frau steht am Strand und wir retuschieren die Leute hinaus retuschieren. Also ich warte lieber, bis das Bild stimmt, bevor ich ein Bild mache oder abknipse, statt das dann nachher noch grossartig zu verändern.
Mm. Was mich auch noch stört an dem Ganzen ist die Bilder, die man verändert hat oder manipuliert hat, kann man sagen, mit AI, die sind nicht klar ersichtlich, dass es wirklich so ist. Also viel mehr schon, aber nur in den Metadaten. Wenn man dort nachschaut, dort sieht man dann Made with Google AI.
aber ich weiss nicht, wie viele Leute das wirklich wissen, wie man die Metadaten von einem Bild anschaut oder dann da wirklich macht. Ich glaube, da hat es noch recht Verbesserungspotenzial.
Also wenn du jetzt so ein manipuliertes Bild würdest auf Instagram aufladen, würdest du es nicht automatisch als AI erkennen?
Vielleicht der Erkennungsalgorithmus von Instagram, ja, da weiss ich nicht.
Du kannst ja neulich bei Instagram wählen, ob es ein AI-generiertes Bild ist oder nicht. Aber
könnte man ausprobieren, habe ich nicht gemacht, ja.
Okay.
Das Spannendste auch hat Google noch nicht lanciert, nämlich, dass die AI direkt Apps steuern kann oder live auf den Bildschirm halt, Bildschirminhalt oder Kamera zugreifen. Das könnte dann noch Wochen oder sogar Monate dauern, bis das dann wirklich kommt.
Ja, wie immer, ist viel Ankündigung auch bei AI-Funktionen dabei. Wir sind gespannt, wie es wird laufen. Wir sind vor allem gespannt, wie die ganzen Funktionen auch auf Deutsch oder Schweizerdeutsch vielleicht noch werden funktionieren.
Einfach einen letzten Punkt noch, nämlich mit den Daten. Da fragt man sich ja immer, okay gut, Google hat ja eh schon Zugriff auf meine Mails und auf meine Fotos und so, wenn ich es auflade. Aber sie sagen klar, Telefongespräche, E-Mails, Kalendereinträge, SMS-Nachrichten, all die Daten, all die Nutzerdaten werden nicht fürs Training von diesen KI-Modellen eingenutzt.
Und das glauben wir natürlich.
Ja, muss man natürlich fast, oder? Was aber ist, wenn man mit Gemini redet, dann werden die Daten standardmäßig 18 Monate lang aufbewahrt und können auch von einem Menschen ausgewertet werden. Das heisst, sie im Kleindruck, wenn man das nicht will, kann man sie abstellen oder den Zeitraum sogar gegenteilig bis auf 36 Monate erhöhen.
Tobias, du hast vorher vom Kampf David gegen Goliath geredet in Sachen Handys. Wir haben über den David, also über Google geredet. Lass uns über den Goliath reden, über Apple, über die iPhones. Auch dort kommt AI 3. Auch dort ist schon lange angekündigt worden. Jetzt haben wir es ein bisschen ausprobieren mit der neuen iOS-Version 18, sowieso Developer-Version.
Genau, es heisst iOS 18.1.2 habe ich installiert bei der Aufzeichnung von den Podcasts. Und ja, man kann sagen, ganz so weit wie Google ist Apple noch nicht. Der Hersteller hat zwar an seiner Entwicklerkonferenz WWDC im Juni seine eigenen AI-Funktionen angekündigt, die dann schlussendlich auch sollen Siri schlau machen endlich. Und kommen tun die aber erst im September und auch dort nur zum Teil. Ja, wir haben mal ausprobiert, da was rum war. Wer den Entwicklerzugang hat, der kann Apple Intelligence nämlich schon ausprobieren.
Und zwar auch überraschenderweise, beziehungsweise, ja, doch überraschenderweise in der Schweiz. Das war ein riesen Puff gewesen, dass Apple gesagt hat, hey, EU, bei euch machen wir das nicht, weil der EU gerade ein bisschen, oder der Apple gerade ein bisschen im Clinch ist mit der EU. Aber die Schweiz, die ja nicht zur EU gehört, wie wir wissen, aber nicht immer ausgenommen wird im Technischen, die hat die Funktionen jetzt freigeschaltet bekommen.
Genau, ja. Und man muss sich auch da, wenn man die iOS-Version installiert hat, muss man sich auf eine Warteliste eintragen, zuerst. Also man muss ankreuzen in den Systemeinstellungen. Und bei unserem Test ist es aber ein paar Minuten gegangen, bis man dann schlussendlich freigeschaltet worden oder das Gerät freigeschaltet worden ist für den Test.
Und sag doch noch schnell, wenn jetzt Leute das auch machen, ich glaube, du musst dein Handy auch auf Englisch oder US-Englisch einstellen?
Du musst es auf US-Englisch einstellen, genau. Raten würde ich es aber niemandem zum da machen, halt auch wirklich, weil es eine Vorab-Version ist und man, wenn man ein Problem hat mit seinem Gerät, dann muss man es wieder können auf die vorhergehende iOS-Version zurück können setzen und verliert dann unter Umständen auch Daten, weil Apple gibt dir keine Hilfe, wenn du eine Beta-Version installiert hast.
Also nur mit dem zweiten Handy machen, wenn man eins hat.
Oder mit dem dritten oder vierten Handy, ja genau. Auch Apple setzt bei seiner AI auf eine hybride Lösung, das heisst aus einer Mischung von lokaler Verarbeitung mit eigenem Modell und gewisse Sachen werden auch da in die Cloud delegiert. Auch dort werden User-Daten verarbeitet. Schlussendlich wird eigentlich auch wie bei Google alles miteinander verknüpft. Also die Nachrichten, dein Kalender, judihui. Ich finde, im Gegensatz zu Google ist Apple da aber auch ein bisschen transparenter in der Kommunikation. Weil immer zum Beispiel, wenn Daten in die Cloud geschickt werden, dann ja, gehen bei allen Datenschützern natürlich sofort alle Alarmglocken an.
Apple sagt aber, sie haben oder bauen für da eine eigene Infrastruktur auf, Private Cloud Compute, und das sind eigene Server, die sie dort bauen. Die können geprüft werden von unabhängigen Sicherheitsforscherinnen und Forschern. Und dort laufen dann grössere AI-Modelle von ihnen selber drauf. Und immer wenn so eine Anfrage in die Cloud geht und mit Kontext von deinem Handy angereichert wird, dann werden die Sachen verarbeitet und die Antwort zurück an dein Gerät geschickt, aber die Daten werden niemals gespeichert, weil es technisch auch gar nicht möglich wäre, weil die kein Speichermedium haben. Finde ich dann relativ plausibel, vor allem wenn man es unabhängig kann prüfen kann. Da ist logischerweise noch nicht passiert, aber da kann man davon ausgehen, es ist schon mal ein relativ grosser Brocken. Auch vielleicht Bedenken zerstreut.
Ja, ich meine, die ganze Security bzw. Datenschutz, das ist ja schon lange ein Thema von Apple, und sie werben eigentlich immer damit, dass alles lokal bleibt oder so verschlüsselt, dass man das niemand anschauen kann. Wir sind gespannt, ob sie das auch im AI-Bereich könnt, weiter garantieren. Aber jetzt schnell einen Schritt zurück zu machen. Wir haben vorher über Google geredet, und Google hat ja, ist sehr bei AI involviert. Eben, es gibt auch das Gemini-Modell. Ist eine wahnsinnige Entwicklung dort, auch wenn es manchmal ein bisschen schief läuft. Bei Apple, ich komme immer noch nicht so richtig draus, im AI-Bereich, was machen sie jetzt eigentlich selber? Auf der einen Seite haben sie die Zusammenarbeit mit OpenAI, auf der anderen Seite machen sie Sachen selber. Es ist mir alles ein bisschen wie dubios, wie es genau bei Apple läuft, die Sachen AI. Kannst du uns da ein bisschen Klarheit verschaffen?
Ja, ich glaube, viel ist auch einfach falsch interpretiert worden, weil man so vor der Präsentation ist man immer davon ausgegangen, ja, Apple hat eh nichts Eigenes und sie machen irgendwie einfach alles mit Partnern zusammen und sie können eh nichts, was AI angeht. Dann aber nachher eigentlich die Entwicklerkonferenz und sagt, nein, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 95% ist von Apple, und die Zusammenarbeit mit OpenAI ist einfach eine Anbindung von ChatGPT an Siri oder vielmehr an Apple Intelligence, wie sie sie ja nennen, an ihres eigenen AI-Modellkonstrukt. Oder? Also es sind verschiedene eigene Modelle von Apple selber, die im Hintergrund laufen, zum Bilder erzeugen, zum Emojis erzeugen, zum Text zusammenfassen. Das ist eigentlich alles in-house von ihnen selber, aber dann angebunden ist zum Beispiel eben das Modell, oder zumindest zum Start, dann ChatGPT von OpenAI. Sie sagen, das sind im Moment das Beste, was es hat. Aber sie lassen es auch offen, dass in Zukunft du kannst eigene Modelle anhängen, oder das heisst vielleicht, ich habe dann auch Gemini angehängt worden. Die haben bis jetzt nichts zu dem gesagt. Vielleicht kann Llama von Meta angehängt werden. Vielleicht können ganz andere Modelle, hochspezifische Modelle angehängt werden, wenn du das willst. Das sind, ja, ist so ein bisschen das Setzkastenprinzip, oder? Wo sie eigentlich drauf aufbauen. Was man muss sagen, ist, viele Sachen, die vorgestellt worden sind an der WWDC im Juni, die sind auch noch nicht in dieser Beta-Version drin. Also eben die Anbindung an ChatGPT ist noch nicht drin. Die wird dann später in diesem Jahr kommen, hat es geheissen. Der Image Playground, also die Funktionen, um Bilder erzeugen, wie bei Google mit dem Pixel Studio, die ist auch noch nicht in der Beta drin. Genmochi, also um eigene Emojis können, Emoji-Bildchen erzeugen, die ist auch noch nicht in dieser Beta drin. Erweiterte Siri-Funktionen, das sieht, was auf dem Screen passiert, oder Apps kann bedienen. Dann kommt vielleicht auch erst nächstes Jahr, hat es geheißen.
Halt. Du sagst jetzt alles, was nicht geht. Was geht denn schon? Also, was hast du denn schon ausprobiert und effektiv können nutzen? Welche coolen Funktionen?
Was ich wirklich lässig gefunden habe, ist, dass jetzt AI meine Mails kann sortieren. Das funktioniert in der Inbox rein. Ich kann an dieser Stelle sagen, Google kann natürlich schon länger. Aber das ist ziemlich cool, weil wenn du halt viele Mails bekommst, privat, hat es einen Haufen Shit, den du eigentlich gar nicht brauchst. Und dann hat es irgendwie vielleicht ein Mail pro Tag oder zwei Mail pro Woche, die dann wirklich wichtig sind. Und da tut es dir dann wie zuoberst auf speziell kennzeichnen und sagen, du, da wäre im Fall wichtig.
Also wenn ich dir ein Mail schreibe, ist ganz oben. Da musst du natürlich, nehme ich an, die Mail-App von Apple selber nutzen.
Genau, ja. Dumm nur ist, einmal hat es mir auch wirklich extrem obvious Spam-Nachricht als hochrelevant verkaufen wollen. Das geht natürlich nicht. Es war sogar ein Phishing-Mail von einem Streaming-Dienst, in dem Fall Disney+, wo ich gar nicht abonniert habe. Und ja, das Mail ist eigentlich auch ziemlich klar als Phishing ersichtlich gewesen. Also es hat noch schon obskure Absenderadressen gehabt. Da braucht es natürlich sicher noch ein bisschen mehr. was ich am meisten gebraucht habe, muss ich sagen. Einfach weil es extrem convenient ist und ich auch extrem foolish bin, um einfach mein Licht zu steuern zuhause in meinem, also,
Smartphone ist über Anwesen. Genau, Smartphone ist an, irgendwie in Westflügel zu laufen und das Licht abzuschalten.
Genau, ja. Smart Home ist übertrieben, aber ich habe halt einfach so schlaue LED-Lämpchen, wo man ein bisschen dimmen und ein bisschen steuern und so. Und bisher ist es amig so gewesen, hey, es ist mega lang gegangen. Zum Teil bis zu 30 Sekunden gewartet, bis irgendwie mal das Licht angegangen ist oder das Licht wieder ausgegangen ist. Und jetzt neu ist es aber so, ich habe dann auch die Routine umbenannt und dann kann ich einfach sagen, Siri, good morning. Jetzt will ich schauen, dass es nicht angeht. Siri, good morning. Und dann geht die heiße Licht an oder Siri, good night. Und dann geht das ganze Licht aus. Das sind etwa drei Tipps auf dem Display, die ich mir da spare. Mal zwei, jeden
Tag. Das ist ein fantastisches, modernes Leben, das du führst. Ich bin mit der ganzen Home-Automatisation noch nicht so weit. Mein Haus ist auch aus dem Jahr 1857. Dann hat es noch nicht gegeben. Okay, und du kannst die Lichtli jetzt bedienen. Was noch?
Die meisten Funktionen, die zum Beispiel in der Beta schon verfügbar sind, die sind eigentlich alles, was mit Text zu tun hat. Also man kann lange Text umschreiben lassen von der KI, sie prägnanter, lustiger formulieren lassen oder einfach nur korrigieren lassen. Auch fast da, wenn ein langes SMS reinkommt. Ah genau, man muss noch vorsagen, natürlich auch da in dieser Beta-Version, es ist alles nur Englisch. Oder? Es versteht allerdings offensichtlich eben doch auch schon Deutsch, weil ich habe einmal ein sehr langes SMS von meiner Mami bekommen und das hat es dann zusammengefasst, direkt automatisch, ohne dass ich das etwas machen musste, auf Englisch. Finde ich noch cool.
Okay, ja eben, also das ist natürlich schon etwas sehr Praktisches. Kommt dann Deutsch wirklich, wenn es dann offiziell kommt oder muss man da länger warten? Ist das schon etwas angekündigt? Ich glaube nicht.
Da haben sie gar nichts angekündigt bis jetzt, genau.
Also, da muss ich schon ein bisschen sagen, man fühlt sich ein bisschen abgehängt. Bis jetzt sind ja die meisten Sachen, die bei Apple, aber vor allem Google kam, sehr lokalisiert gewesen. Und jetzt mit der ganzen AI-Welle, weil halt sehr vieles auf Englisch trainiert ist, fühlst du dich, wenn du andere Sprache redest, immer so ein bisschen left behind.
Mhm. Ja, das hat ein bisschen etwas.
Apropos zusammenfassen, was ich ja, weil ich alt bin, nicht gern haben sie Sprachnachrichten. Wenn ihr deine Mami jetzt eine Sprachnachricht senden würde, kann sie das auch im Text umwandeln oder geht das nicht?
Das weiss sie nicht, weil sie weiss, glaube ich, nicht, wie man Sprachnachrichten verschickt.
Okay.
Was aber auch gut ist, wenn ich ihr auch nicht zeigen werde. Das klingt jetzt gemein, aber nein, ich habe auch niemanden, der mir Sprachnachrichten schickt. Darum kann ich es nicht sagen, wie es war, aber was zum Beispiel hat, ist, wenn du Safari nutzt und einen langen Artikel hast, kannst du den zusammenfassen lassen. Also nicht, dass es noch einen kleinen Podcast draus gibt, aber zumindest eine kleine Textzusammenfassung obendrauf spuckt es dann aus. Ich habe auch versucht, ein bisschen Text umschreiben zu lassen. Weil mich recht erstaunt hat, es hat eigentlich keine Grenzen, die dort gesetzt sind. Also du kannst zum Beispiel sagen, you stupid fucking idiot, I don't want this. Und nachher schreibst du es um. Irgendwie eine Hass-Tirade kannst du nachher umschreiben lassen, dass es nachher so ein bisschen tönt, als ob irgendwie ein britischer Aristokrat würde fluchen oder so. Habe ich noch recht lustig gefunden.
Ja, das ist auch eigentlich noch gut. Apple gibt da ein bisschen Verantwortung am User ab und sagt, hey, wenn du ein Blödsinn willst schreiben oder etwas Unflätiges, dann ist das dein Problem. Wir erlauben es dir von uns aus, aber du musst dann selber klarkommen mit dem.
Es poppt zwar ganz kurze Meldung auf, so quasi, dass nicht trainiert sind, um mit solchem Inhalt umzugehen, aber machen tut es dann trotzdem.
Also jetzt im Real Life, die Funktionen, für was ist das? Also du kannst zum Beispiel irgendwie dir schnell etwas von der Leber wegschreiben und nachher, wenn es dem Chef jetzt schicken, sagst du es noch ein bisschen schöner.
Mach's rein quasi, ja.
Du es noch ein schöner formulieren.
Genau, ja. Und da ist halt schon, ich glaube, da wird extrem vielen Leuten helfen, zum besser können kommunizieren. Vielleicht, so zumindest ist meine Hoffnung. Der schlimmste Fall ist, dass nachher einfach alles extrem generisch klingt.
Ja, das sehen wir dann bei unseren Reaktionen, die wir überkommen, egal ob ihr wollt, unflätige oder schöne oder wohlklingend geschriebene Sachen uns mitteilen, Feedback, Kritik, Lob, könnt ihr das übrigens machen an die E-Mail-Adresse input@promptzero.ch.
Mhm. Vielleicht einmal noch zum Frage umkehren. Hat irgendetwas von diesen AI-Funktionen jetzt die angesprochen, dass du sagst, mal, da wird super, da muss ich unbedingt sagen?
Wir haben ja angefangen, mit mir mit unserem Handy redet und ich habe ich glaube, mein erstes Handy mit Sprachfunktionen war im Jahr 2000 irgendein Sony gewesen. Und du hast das immer können brauchen in einer geschützten Umgebung, sozusagen im Büro, wo es leislich war, auf der Straße, wo es einen Lärm gehabt, nicht, oder? Und dann ist Siri gekommen, ist ein bisschen besser gewesen, aber ich habe es eigentlich immer deaktiviert, weil es ja, hat mich nie richtig glücklich gemacht. Und dann, wo ChatGPT gekommen ist, mit dem Sprachassistent, wo wirklich kannst relativ natürlich reden, auch auf Schweizerdeutsch, dort hat es für mich ein bisschen wie eine Renaissance gegeben und ich habe so gedacht, jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo es geht und ich bin wirklich sehr gespannt auf die Sprachfunktionen. Was ich mir einfach vorstelle, also künftig, ich meine, du kannst das ja nur machen, mehr oder weniger, wenn du allein bist. Beziehungsweise, also, ich nehme nicht an, du sitzt im Büro, deine Gespänle rundherum und du willst es intime Meldung deinem Freund, Freundin schicken oder im Tram oder so. Das ist ja sehr komisch. Also, auch dort sind dann, glaube ich, vielleicht Limitationen gesetzt. Auf die andere Seite, wir können jetzt, sagen wir mal, gut schreiben und lesen. Vielleicht viele Leute in anderen Ländern, wo vielleicht das Bildungssystem haben nicht, vielleicht ist das auch ein riesen Vorteil für sie. Also auf die ganze Sprachfunktion bin ich schon sehr gespannt.
Schlussendlich ist es vor allem halt einfach, du hast die freie Wahl, oder? Also du kannst einen Chat zum Beispiel als Sprache anfangen, du kannst nachher zwischendrin mal noch schnell tippen, wenn du irgendwie vielleicht gerade im Tram bist, nachher wieder weiterfahren. Das sind natürlich schon Möglichkeiten, die du bisher nicht gehabt hast. Aber ja, ich glaube, sicher ist schon auch, ich glaube, beide Hersteller, also Google und auch Apple, die müssen es schon noch an gewissen Stellen arg dahinter, bevor sie dann wirklich die Sachen können shippen.
Mhm. Ja, und ich meine, die ganze Sprachfunktion ist natürlich auch für Kinder interessant. Ich habe 3 daheim von denen, von so Kindern. Ich habe mal einen HomePod gehabt. Und dort bist du natürlich schon arg limitiert. Also, die Kinder haben irgendeinen Tag lang Freude gehabt, den HomePod zu fragen, du, wie das Wetter in Budapest oder irgend so etwas. Aber das war auch schon fast das höchste der Gefühle, wo das Gerät können liefern.
Ja, das verflügt vielleicht dann auch. Da habe ich mir auch überlegt. Oder ob es natürlich jetzt die Anfangs-Euphorie natürlich auch so ist, um so etwas Neues auszuprobieren oder so etwas intensiver testen, ob das in einem halben Jahr immer noch so ist.
Ja, also ich will eigentlich sagen, jetzt, wenn die Siri ein bisschen schlauer ist oder Gemini oder was auch immer und du wirklich kannst mit dem reden, dann ist das natürlich für Kinder schon noch wahnsinnig interessant, weil sie sind natürlich nicht so vorbelastet wie mir. Sie haben nicht ewig, ich weiß auch nicht, mit Computer geschrieben oder Handy. Sie kommen relativ neu an das Ding an und werden so das sprachlich natürlich ganz anders nutzen, denke ich, als mir.
Spannend ist schon halt einfach, dass es wirklich eine neue Art von Interaktion ist. Also gerade wenn halt eher dann Sachen auch auf deinem Gerät kann ausführen kann, dass wirklich eine neue Möglichkeit ist, um mit dem Gerät zu interagieren. Oder bisher hast du einfach immer so ein bisschen tippt oder irgendwo drauf gedruckt. Und da könnte schon mega spannend sein, um einfach mal ja, die neue Form entdecken oder auch ein bisschen halt wirklich auszuloten, was alles möglich ist. Auch Leute mit Handicap werden natürlich extrem von dem profitieren, wenn sie zum Beispiel nicht können halt das Telefon bedienen, so wie wir das machen.
Also ich glaube, es wird eine rechte Revolution geben. Also wir haben es gehört jetzt, dass die ganzen AI-Sachen, die werden angekündigt, da geht es vielleicht ein bisschen länger, als man meint. Es geht nur auf Englisch. Aber ich glaube, wir sind da wirklich noch in einer Anfangsphase und alles, was wir uns vorstellen, was dann geht mit AI, das wird schon kommen. Vielleicht nächstes Jahr oder in 2 Jahren. Aber irgendwann, also jetzt sind ja die Geräte sehr schlau und wenn sie nicht wirklich verstehen, auf Schweizerdeutsch, irgendwann hast du noch irgendeinen Chip implantiert im Hirn, kannst einfach daran denken und das Handy macht es.
Also, vom Elon Musk, meinst
du? Vom Elon Musk, das nicht will ich sagen, den Namen. Ich habe den Namen Neuralink nicht will ich sagen. Ja, also, ich glaube, da wird schon eine wahnsinnige Entwicklung auf uns suchen in den nächsten Jahren.
Spannend wird sicher sein, um jetzt einfach mal zu schauen, ja, wie es ultimativ gerade in den nächsten Monaten aussieht, ob die Nutzerinnen und Nutzer auch so überzeugt sind von diesen neuen AI-Handys und die dann auch wirklich kaufen.
Können wir schnell noch bei Apple bleiben? Jetzt ist ja dann Herbst und die neuen iPhones mit der Nummer 16 kommen raus. Wo läuft die neue AI-Sache bei Apple überall?
Genau, das ist eine Begrenzung, die sie gezogen haben. Es läuft auf den, also zum können die Sachen nutzen, braucht man mindestens das iPhone 15 Pro, das heisst das Modell von letztes Jahr, oder ein iPad oder ein Mac mit einem M1-Prozessor. Und auch auf dem HomePod wird zumindest die schlaue Siri nicht laufen.
Tobias, wir haben über Google geredet, wir haben über iPhones geredet oder Apple. Wenn jetzt Leute da draussen sind, die denken, hey, ein Handy mit AI ist völlig geil, welches soll es kaufen? Wo siehst du momentan das grösste Potenzial?
Ja, schlussendlich hängt es natürlich von persönlichen Präferenzen ab auch. Ich würde allerdings wahrscheinlich eher zum iPhone tendieren. Einerseits Datensicherheit überzeugt mich dort mehr und unterm Strich hat ja Google selber auch angekündigt, dass Gemini Live dann auf dem iOS-Gerät wird laufen. Das heisst, unterm Strich hast du dann dort einfach beide.
Also das Beste aus beiden Welten?
Im Idealfall, ja.
Prompt Zero.
Das war Prompt Zero mit dem Thomas Benke
und dem Tobias Bolzon. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.